Probleme der Demokratischen Republik Kongo sind nicht durch eine militärische Intervention zu lösen. Dieses schlichte Resümee zieht eine Resolution der Fraktion Vereinten Europäischen Linken im EU-Parlament, die sich gegen die Entsendung von EU-Truppen in das vom Bürgerkrieg zerrüttelte afrikanische Land wendet. Im Gespräch sind 1.000 bis 1.500 Soldaten aus der EU, die vor und nach den bevorstehenden Wahlen im Kongo die von der EU stationierte Blauhelmtruppe MONUC unterstützen sollen. Inzwischen hat eine zweistellige Anzahl der EU-Länder ihre Zustimmung gegeben, doch der Einsatz ist auch in konservativen und Militärkreisen noch umstritten. Am Dienstag gaben zwar Angelika Merkel und Jacques Chirac nach einem Treffen prinzipiell grünes Licht für das militärische Engagement, doch Deutschlands Verteidigungsminister Franz Josef Jung brachte noch vor kurzem Einwände vor, sah Bedingungen nicht erfüllt, an die er die Beteiligung deutscher Truppen knüpfen möchte, und immerhin wird ja Deutschland gedrängt, die Führung des Einsatzes zu übernehmen. Michael Liebler von Radio Z aus Nürnberg über Sinn oder Unsinn eines militärischen Eingreifens und über die Lage im Kongo.
Der parteilose Militärexperte der Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken im EU-Parlament, Tobias Pflüger, glaubt, dass das Tauziehen auch noch eine Weile anhält, letztlich aber der Wunsch siegt, dabei zu sein im Kongo.
Ich habe insgesamt den Eindruck, dass ursprünglich dieser Einsatz mal geplant war, um die ab nächstem Jahr einsatzfähigen Battlegroups zu etablieren und dafür zu werben. Und dann hat man die Einsatzoptionen inzwischen, glaube ich, zum 10. Mal geändert, für was eigentlich dieser Einsatz sein soll. Offiziell soll er ja zur Absicherung der Wahlen sein. Interessant ist, dass aus Militärkreisen ein enormer Druck gemacht wird, dass dieser Einsatz jetzt endlich umgesetzt wird und dass sich die Politik nicht so anstellen soll, weil man natürlich in Militärkreisen versuchen will, mit diesem Einsatz sich in Afrika quasi als Global Player zu etablieren. Und das ist im Grunde genommen einer der Hintergründe.
So ganz geschlossen sind die Reihen der Militärs aber wohl nicht. Die Zweifel gelten den Erfolgsaussichten der Mission. Der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes, Bernhard Gerz, hat das militärische Vorhaben der EU als Aktionismus bezeichnet. Es sei Showbusiness, 1.500 Mann für einige Monate in ein Land zu schicken, das 6-mal so groß sei wie die Bundesrepublik und in dem 17.000 UN-Soldaten nicht ausreichten, um für Ruhe und Ordnung zu sorgen, sagte der Militär.
Ich meine, er hat völlig recht mit dem Showbusiness und es findet ja auch innerhalb der Militärs quasi so ein Streit statt. Ein Teil der Militär sagt, die Bundeswehr sei von mit den Auslandseinsätzen überdehnt. Und ein Teil der Militärs fragt natürlich nach, was ist eigentlich die politische Ziel dieses Einsatzes. Diese Antwort kann im Moment von denjenigen, die ihn wollen, eigentlich keiner vernünftig geben. Ich habe so insgesamt den Eindruck, es geht quasi um einen Kampf zwischen den Strategen, die die Bundeswehr und die Europäische Union als Global Player haben wollen, gegen diejenigen, die, sagen wir mal, so nüchtern militärisch denken und einfach mal durchrechnen, was kann man eigentlich an Truppen und so weiter zur Verfügung stellen. Und das Ganze findet ja hier nochmal auf der europäischen Ebene seinen Widerhall. Auch hier gibt es enorme Widerständigkeiten, weil im Grunde genommen keiner von den vor allem Parlamentariern so richtig einsehen will, warum das Ganze eigentlich sein muss.
Doch unbestrittenermaßen ruhen auf den anstehenden Wahlen in Kongo große Hoffnungen. Hoffnung, dass dies ein wichtiger Schritt sei, den Bürgerkrieg zu beenden und das Land in ein stabileres Fahrwasser zu lenken. Die aus Tansania stammende Afrika-Redakteurin von Radio Z, Katharina Mose, schildert die verheerende Situation für die Bevölkerung nach 10 Jahren Krieg.
Katastrophal. Die Infrastruktur liegt am Boden. Es gibt wenig wirtschaftliche Entwicklung. Letztlich sind nicht einmal die Ministerien so richtig funktionsfähig, da das Telekommunikationsnetz weitgehend brach liegt, also das Festnetz. Man kommuniziert, wenn, dann über Handy. Die Bevölkerung ist rasend arm. Das Einkommen liegt unter dem 1 Euro am Tag, deutlich darunter.
Die UNO-Truppe MONUC, die seit 1999 in der Demokratischen Republik Kongo eingesetzt ist, verhindert nicht, dass es tagtäglich zu Gewalt und Mord kommt.
Übergriffe von Milizen auf die Bevölkerung sind an der Tagesordnung. Die Vereinten Nationen schätzen, dass ca. 1.000 Menschen am Tag Übergriffen in irgendeiner Form zum Opfer fallen.
Vor allem im Distrikt Ituri flammen immer wieder Kämpfe auf. Wie in vielen afrikanischen Ländern spielen ethnische Zugehörigkeiten verschiedener Konfliktparteien eine Rolle.
Zum einen in der Ituri-Provinz, wo die Hema und Lendu seit Jahrzehnten im Grunde Krieg gegeneinander führen. Es gibt mehrere große Völker, die Tutsi, die aus Ruanda kamen, auch nach dem Konflikt dort 1994, und die Hutu, die ja in Ruanda jetzt weniger Macht haben, sind in Kongo wohl auch nicht unbedingt wohlgelitten.
Ein Blick in die jüngere Geschichte zeigt aber, dass die ethnischen Differenzen nicht die Ursache der Gewalt sind. So war es der Machtpolitiker Laurent Désiré Kabila, der die verschiedenen Volksgruppen benutzte, um seine Interessen durchzusetzen. Auch die Interessen des nahen Auslands schlagen sich in der Gewaltsituation nieder und werden dann von außen als ethnisch motivierte Gewalt wahrgenommen. Der gegenwärtige Friedensprozess in Kongo ist der schwierige Versuch, die Konfliktparteien zu bewegen, an einem demokratischen Prozess teilzunehmen, an dem auch die Warlords beteiligt werden. Die jetzige Regierung ist ein kompliziertes Gebilde des Übergangs mit Joseph Kabila als Präsidenten an der Spitze und 4 Vizepräsidenten aus dem innerkongolesischen Dialog. Aus den Reihen der jetzigen Regierung kommen auch die neuen Kandidaten für das Präsidentenamt.
Zum einen steht natürlich Kabila selbst zur Wahl. Und zwar gehört er der Partei für den Wiederaufbau und Demokratie an. Der aussichtsreichste Kandidat der Opposition ist Etienne Tshisekedi, der sich eben auch gegen Kabilas Unzulänglichkeiten wehrt, beziehungsweise sich da auch schon öfters zu Wort gemeldet hat. Er tritt für die Union für Demokratie und sozialen Fortschritt an.
Die Befürchtung internationaler Beobachter ist, dass je nach Wahlausgang die unterlegenen Bewerber den bewaffneten Konflikt wieder anheizen. Eines der Projekte des Friedensprozesses ist es, die früher gegeneinander kämpfenden Rebellentruppen und die Armee der früheren Regierung in eine einheitliche Streitmacht zu integrieren. Doch das ist nur sehr unvollständig gelungen. Und trotzdem, meint Katharina Mose, besteht die Chance, dass die Konfliktparteien sich demokratischen Spielregeln beugen, gerade darin, dass keine von ihnen Aussicht auf eine absolute Mehrheit hat.
Es steht zu vermuten, dass der Frieden nicht einkehren wird mit dem Ende der Wahlen. Allerdings sieht es jetzt danach aus, als ob keine Partei wirklich eine Mehrheit erzielen wird. Insofern wird es Koalitionen geben.
Eigentlich ist also der Kongo-Einsatz eine hochmoralische und anständige Sache. Doch Zweifel daran, dass die Sorge der westlichen Welt allein dem Wohlergehen der kongolesischen Bevölkerung gilt, solche Zweifel sind berechtigt. Denn nicht nur die afrikanischen Parteien haben in Kongo ein ganz vitales Interesse. Und wie oft hat das mit Rohstoffen zu tun?
Diamanten sind ein ganz großes ein Produkt, das sehr, sehr interessant ist. Dann Kobalt, Zink, Koltan. All diese Bodenschätze werden zurzeit ausgebeutet, und zwar fast ausschließlich von ausländischen Unternehmen, auch von staatseigenen Unternehmen, aber natürlich hat man lukrative Verträge mit den Ausländern geschlossen.
Statt einem militärischen Einsatz der EU wünscht sich Tobias Pflüger daher ein ziviles Vorgehen und im Übrigen auch ein kritisches Verhältnis zu dem bereits laufenden UNO-Einsatz.
Der allerdings ziemlich stark in Verruf geraten ist, weil es eine Reihe von Berichten gibt, dass Soldaten dieser Monjuk-Truppe zum Beispiel bei Vergewaltigung involviert sind. Und mein Eindruck insgesamt der ist, dass halt immer noch der Mythos aufrechterhalten wird, man könne quasi mit Militär und einer Stationierung von Militär irgendwie zu einer tatsächlich ernsthaften, langfristigen Befriedung kommen. Und das ist nicht machbar, sondern um was es tatsächlich geht, ist Strukturen im Kongo zu schaffen, die die reichhaltigen Rohstoffvorkommen vor Ort für die Menschen vor Ort nutzbar machen.
Vor allem das wenig bekannte Koltan spielt für eine westliche Industrie eine große Rolle, wird zum Beispiel benötigt, um Handys oder Laptops herzustellen. Gibt es dabei eine moralische Verantwortung für die Toten im Kongo? Wenn die Unternehmen, die auf den Rohstoff angewiesen sind, darauf achten würden, dass sie nicht Teil eines blutigen Geschäfts sind, bei dem die Warlords Rohstoffe rauben, sie zu günstigen Preisen auf den Weltmarkt werfen und den Erlös in neue Waffen und in die Fortführung des Tötens stecken, würde das den Krieg zumindest erschweren. Doch von der Seite der EU gibt es offenbar nicht einmal ein Embargo gegen die Beteiligten am Krieg im Kongo.
Meines Wissens nein, sondern in Bezug auf den Kongo ist so, dass der Kongo als einer der wichtigsten Partner vor Ort gesehen wird, obwohl ja die Regierung Kabila jetzt nicht irgendwie durch Demokratie oder sowas glänzt, sondern in dem Fall geht es einfach darum, strategische Partnerschaft und ein Embargo von Seiten der Europäischen Union gegen den Kongo gibt es in dem Fall nicht.
Soweit zur Lage im Kongo von Radio Z aus Nürnberg.